Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Wissen Podcast von Digital Compact. Mein Name ist Jörg Kaczmarek und in der heutigen Folge geht es um ein ganz tolles Thema, nämlich Nachhaltigkeit. So, alle Welt redet ja davon und es beschäftigt ganz viele Menschen. Fridays for Future, ne, solche Geschichten gehen hier irgendwie um und jeder will bewusster leben. Und heute nimmst du mal mit, als Hörer dieses Podcasts, was gibt es da eigentlich für Ansätze, was kannst du selbst tun? Und du lernst einen ganz tollen, besonderen Ansatz kennen, der auch ganz viel mit dem Thema Handel, sowohl online als auch offline zu tun hat. So, dazu habe ich zwei Gentlemen hier sitzen. Den einen kenne ich schon ganz lange. Der ist quasi sowas wie mein Mitgründungsmitglied von Digital Compact, er weiß es noch nicht. Den guten Andreas. Guten Morgen, Andreas.
Hi, Joel.
Und zu meiner Linken der gute Dino. Und ich würde sagen, ihr stellt euch beide mal vor. Vielleicht fangen wir mit dir an, bevor ich mal Andreas' Historie und meine ein bisschen aufklamüsere.
Ja, hallo Joel und vielen Dank für die Einladung. Also, mein Name ist Dino und ich bin ursprünglich als Arzt tätig und auch psychotherapeutisch tätig gewesen und habe in dem normalen beruflichen oder privaten Leben eine Familie und habe natürlich auch die Verantwortung, wie lebt man mit seinem Kind, wie lebt man mit seiner Familie, was für einen Planeten hinterlässt man hier und was kann man im Einzelnen dafür so alles tun. Ja? Und aus dem Aspekt heraus wird man sich bei manchen Dingen halt bewusster oder lebt drüber hinweg. Und wir haben uns als Familie für den bewussteren Weg entschieden. Und das versuche ich halt in meinem täglichen Leben beruflich, aber auch privat halt immer umzusetzen.
Was heißt das denn für dich? Hast du mal Beispiele, was du so tust?
Ach, das ist angefangen von, wo beziehe ich meinen Strom? Ist das jetzt wirklich nur angemalt grün oder ist das wirklich grüner Strom? Ist das ein tägliches Fahren mit dem Auto oder ist es das Nutzen des öffentlichen Personennahverkehrs oder des Fahrrads, wenn es irgendwie geht mit den Strecken? Das ist beim Einkaufen die Überlegung, dass man halt in Sachen regional kauft, wenn es irgendwie geht oder halt nicht einzeln Plastik verpackt. Ja. Also das sind ganz, ganz viele kleine Schritte, die jeder da macht. Und ich glaube, das ist so Common Sense, dass man versucht, mit vielen kleinen Schritten etwas zu tun.
Mhm. Gut, und jetzt darf man dazu sagen, ich weiß, das würde dich bestimmt voll nerven, aber Psychotherapeut und du siehst auch wirklich so bilderbuchmäßig aus, wie man sich das vorstellt. So eine runde Brille, so ein bisschen freudianisch mit Bart. Also ich würde mich dir sofort anvertrauen, aber der Hörer hört ja, der sieht das ja nicht.
Der Hörer sieht das nicht, ja.
Also, du sitzt halt auf der Couch, ist vor allem der Witz, ja, ich sitze im Sessel.
Ich muss mal erzählen und nicht zuhören. Also zu mir, zur Biografie, also ich habe Medizin studiert, war in München an der Uniklinik, habe mich dort für Psychiatrie entschieden und habe dann die Facharztausbildung da gemacht und später dann der Umzug nach Berlin und auch hier noch jahrelang psychiatrisch tätig in der Klinik, wobei jetzt mittlerweile nicht mehr therapeutisch.
Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Compact. An dieser Stelle möchte ich euch einen sehr praktischen Newsletter ans Herz legen und zwar den Venture Weekly. Unter der Überschrift Global Startup Financing at a Glance verschickt nämlich das Deutsche Börse Venture Network, kennt ihr aus unserem Road to IPO Podcast, jeden Mittwoch einen Newsletter mit den wichtigsten Zahlen und Daten zum globalen Startup-Finanzierungsmarkt, mit den letzten Finanzierungsrunden, M&As und neuen Fonds. Im Newsletter findet ihr so 70 bis 100 Newsmeldungen aus einer Woche, sehr strukturiert, fast tabellarisch aufbearbeitet und auf die wesentlichen Infos reduziert. Also ich finde, man kann sagen, es ist damit wirklich ein essentielles News-Tool für Entscheider in Wachstumsunternehmen, für Investoren und für alle Interessierten der Startup- und VC-Szene. Und das Beste ist, er ist kostenlos und ohne Werbung. Ne? Abonnieren könnt ihr diesen schönen Newsletter unter venture-network.com/weekly. Und noch ein Satz zum Deutsche Börse Venture Network. Das Netzwerk bringt Startups mit Investoren zusammen und unterstützt zum Beispiel bei der Suche nach Wachstumskapital für eine anstehende Finanzierungsrunde. Aber grundsätzlich ist das so etwas wie ein One-Stop-Shop für alle Belange rund um das Thema Wachstumsfinanzierung. Wenn euch das zu schnell ging, findet ihr das Ganze wie immer auch in unseren Shownotes und auf digitalkompakt.de/sponsoren. Da steht alles noch einmal zusammengefasst. Wie hilft dir das bei deinem jetzigen Tätigkeit, also beim Unternehmertum, beim Gründen mit anderen Menschen und auch beim Agieren mit vielen Händlern? Was lernst du daraus? Was hilft dir dabei?
Also ich denke mal, dass ich unheimlich viele Biografien mitbekommen habe, was bei dem Beruf nicht ausbleibt. Ja, habe ich sehr viele Wege und Knicke in Lebenswegen gesehen und betrachten können, mich damit auseinandersetzen können. Und ich denke, dass ich damit kriegt man sehr schnell sehr viel Lebenserfahrung in manchen Bereichen, auch im Zwischenmenschlichen und wie man miteinander arbeitet, was man aber auch in der Klinik so miteinander dann auch hat. Und ich denke, dass dadurch so eine gewisse strategische Kompetenz auf der einen Seite reinkommt, aber auch, machen wir das um die Ecke denken. Ja, also es gibt den Weg, den jetzt alle kennen, und da kann ich jetzt ein Studium für gemacht haben, dann habe ich das da drauf. Und so ein bisschen den anderen Approach, den versuche ich damit reinzubringen.
Gut, so, wir machen ja hier noch ein bisschen Geheimniskrämerei, was ihr eigentlich genau zusammen gegründet habt, weil ich glaube, das wird ganz lustig, wenn man die Biografien so zusammenlegt. Andreas, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Ich nenne dich ja, bei uns in der Familie heißt du immer liebevoll manchmal Bilderrahmen, Andreas.
Genau.
Vielleicht sagst du mal so ein, zwei Sätze zu deiner bisherigen Historie, was du noch aktuell machst.
Na genau, ich komme ja ursprünglich aus Bielefeld, ne, bin eigentlich so ein Internetkind der frühen Stunde, wo es losging mit Internet, schon die ersten Sachen gemacht, Online-Shops entwickelt, Tracking-Systeme und so weiter. Hab in einem Softwarehaus einen Internetbereich aufgebaut, hab dann gekündigt, weil das nicht voranging. Bin nach Berlin gegangen, um hier für eine große Agentur zu arbeiten. War da technischer Leiter, haben schöne Projekte gemacht, spannende Sachen. Die Agentur ist leider pleite gegangen. Also nicht wir Berliner, sondern die Hamburger Muttergesellschaft. Und die Berliner waren da mit von betroffen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und mit einem ehemaligen Kollegen aus Bielefeld zusammen ein Portal entwickelt. 2001 war das. Da ging es um Paid Content. Das war ein Vorreiter damals. Digitale Inhalte digital verkaufen, also Dokumente, Mietverträge, solche Sachen. Ich sage deswegen Vorreiter, weil das gab's noch nicht. Die Zeitschriften waren da schon auf dem Sprung, das auch mal zu versuchen, hat sich keiner getraut. Wir haben davon gelebt, ganz gut. Das ganze Ding haben wir 2012 verkauft. Ich bin zwischendurch, habe mich schon ausgeklinkt, weil ich eine Auszeit brauchte und habe mich auf Bilderrahmen aus recyceltem Holz versteift. Ich wollte ein Ladengeschäft machen, um mal zu sehen, wie das funktioniert. Also fernab von Google, ja, ein großes Schaufenster, laufen Leute dran vorbei. Ging dann doch nicht ohne Google, kann man sagen. Also Leute laufen mit ihrem Handy vor der Nase am Laden vorbei oder mit dem Buch. Oder mit der Tageszeitung, also ohne Google wird es auch nicht gefunden. Und das hat sich immer weiterentwickelt. War für mich nicht ein Experiment, so wie wir uns kennengelernt haben, ne, mit dem Bilderrahmen. War eigentlich so eine Idee, schafft man das? Schafft man so ein Nischenprodukt, was relativ teuer ist? Kann man das online verkaufen auch? Ne? Und das haben wir gemacht, oder habe ich gemacht. Das hat sich alles entwickelt, hat doch lange gedauert. 8 Jahre mittlerweile, den Laden gibt's ja nicht mehr. Ich mache das ja trotzdem online weiter, weil sich aus der ganzen Geschichte raus entwickelt hat, wir müssen einfach mehr tun. Also nur Bilderrahmen verkaufen, das ist es nicht. Wir müssen größer denken. Ich war auf Messen unterwegs, habe Komplementärprodukte gesucht zu meinem Laden und in einer Vielzahl einfach die Produkte nicht gefunden, weil es sie nicht gibt. Also ich denke schon, dass es die gibt. Wir wissen, dass es die gibt. Aber die schaffen es einfach nicht auf diese klassischen Messeportale und Messeplattformen. Und da setzen wir halt an. Und deswegen haben wir die Firma gegründet.
Ja, ich meine, das ist ganz lustig. Wir haben uns kennengelernt. Also ich würde ja sagen, du bist regionale Bekanntheit. Wenn ich teilweise Leuten und Bekannten aus meinem Umfeld davon erzählt habe, gesagt, ja, ich kaufe immer Bilderrahmen bei Andreas hier in der Mommsenstraße. Ja, da war ja dein Laden lange. Jetzt ist da irgendwie ein Ballonladen drin. Und man sieht aber immer noch so dein Herz, weil die ganzen Wände sind noch so bemalt, wie du es gemacht hast, mit so Malkreide und so. Also ich fand das faszinierend eigentlich als Biografie. Und wir haben uns kennengelernt, weil ich in deinen Laden rein bin und habe mal einen Bilderrahmen, glaube ich, mir angucken wollen. Und so ging das los. Ja, das fand ich immer faszinierend, dass du ja eigentlich Fotograf bist, aber jemand, der unternehmerisch denkt, der halt sagt, okay, meine Zeit irgendwie immer nur zu verkaufen, das bringt's nicht. Ich will auch sozusagen da eine gewisse Skalierung reinbringen. So, was hat dich motiviert denn aber als Online-Onkel wie ich zu sagen, jetzt machst du mal wirklich lokal, jetzt machst du mal Ladenfläche, jetzt machst du mal im Kiez was, wo Leute hinkommen müssen?
Ja, das Produkt, was wir da vorgemacht haben, da ging es halt darum, Dokumente zu verkaufen online. Die haben im Schnitt so 2,90 Euro gekostet. Dafür kannst du keine Google-Werbung kaufen, dafür kannst du also nicht viel Werbung machen. Das ging alles nur über SEO. Und das war damals, kann man sagen, so ein Umbruch bei Google. Google war so der Hauptbringer von Traffic. Das kleinste Änderung, dann gab es, die Seite musste mobile sein, es musste das sein, es musste das sein. Und es hat immer einen riesigen Traffic-Verlust gemacht auf der Seite. Ja, und das war schon, ich will nicht sagen Stress, aber das war schon teilweise frustrierend, dass man entwickelt. Und dann ging es doch wieder in die andere Richtung. Dann haben sie das zurückgenommen, das Patch und so weiter. Und man musste quasi immer auf dem neuesten Stand sein, was Google angeht. Und ich habe dann irgendwann für mich entschieden, ich muss eh was nebenbei machen, also neben dem ganzen Programmieren und neben dem ganzen Stress, das war die Fotografie. Bin über so ein Reportageprojekt nach Südafrika gekommen, habe da bei einer Firma fotografiert, die diese Bilderrahmen herstellt. Und ich kannte das vorher gar nicht. Ja. Und für mich gab es immer nur am besten gar keinen Bilderrahmen. Und das ist quasi daraus entstanden, dass ich dann ein Jahr später gedacht habe, das Projekt, was wir da in Südafrika gemacht haben, die Kontakte, die sich daraus ergeben haben, das ist ein gutes Produkt. Ich mache das, ich mache einen Laden auf. Ich habe das so für mich durchgedacht im Kopf, ich mache einen Laden auf. Das finanziert sich damit, das finanziert mich und dann machen wir das.
Ja, ich meine, vielleicht gehen wir noch ein bisschen darauf ein, dass man sich so langsam mal ranhangelt, was für eine Produktwelt ihr jetzt auch bei eurer neuen Firma quasi so abdeckt. Also bei dir gibt es Bilderrahmen zu kaufen, die aus recyceltem Holz sind. Du hattest damals, glaube ich, mal 2 Lieferanten oder hast du noch? Einmal Südafrika, einmal aus den USA. Vielleicht erzählst du noch ein bisschen was zum Produkt.
Genau, das sind Bilderrahmen aus recyceltem Holz. Da haben wir schon die Nachhaltigkeit. Da geht es darum, dass das Holz nicht verbrannt wird oder weggeworfen wird, sondern funktioniert jetzt vielleicht als Tisch nicht mehr oder als Schrank, dann wird es umgebaut als Bilderrahmen. Das war mit den Luna Design Bilderrahmen aus Südafrika hat's angefangen. Ich hatte dann einen zweiten Hersteller noch, das war Foundry aus den USA. Der Ron, der Foundry gemacht hat, der macht jetzt mehr Möbel, macht keine Bilderrahmen mehr. Ich habe selber Bilderrahmen gebaut. Auch so quasi aus der Not raus, weil die Bilderrahmen sind natürlich individuell. Es kamen immer mehr Leute in den Laden, denen das nicht individuell genug war. Also ich musste dann noch einen Bilderrahmen bauen für eine bestimmte Größe oder der sollte dünner oder dicker sein, der Rahmen. Und dann habe ich in Pankow ganz viele Türen gekauft mit einem Transporter, die alle in die Mommsenstraße gefahren, habe mir eine Säge gekauft und dann angefangen, die Türen zu zersägen und da Bilderrahmen draus zu bauen. War ganz lustig. Für mich war dann aber irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, bin ich das? Also will ich jetzt jeden Tag sägen, ja? einfach nur, um Bilderrahmen zu produzieren? Oder will ich mich lieber auf den Kern konzentrieren, eben online was schaffen und online was erreichen und online auch mehr erreichen, als im Laden Bilderrahmen zu zersägen oder Holz zu zersägen für Bilderrahmen, genau.
Also es gibt ja diese Bilderrahmen immer noch und ich kann die nur jedem wärmstens ans Herz legen. Unter luxat.de kann man die sich kaufen, ne? Ist deine Adresse. Erzähl mal den Namen eigentlich, wo kommt der her?
Luxat? Hm? Ja, Lux ist die Beleuchtungsstärke in der Fotografie. Und AD, das bin tatsächlich ich.
Stimmt, deine Initialen, ne? Andreas David.
Genau, ging aber damals darum, ich wollte eigentlich weiter vorne im Alphabet sein, ja, aber das musste noch frei sein als Marke. Ich wollte nicht so einen riesen langen Namen, sondern es sollte schon kurz sein. Musste als Domain noch verfügbar sein und so weiter. Und dann, da kam das dann zustande.
Also man darf sagen, du bist wirklich Überzeugungstäter. Ich weiß, du hast dann irgendwann auch angefangen, Glas mit reinzunehmen, recyceltes Glas. Die stehen heute noch bei mir irgendwie im Küchenschrank. Das sind auch die einzigen, die noch nicht angelaufen sind, im Gegensatz zu den IKEA-Gläsern.
Sehr gut.
Ja, man merkt, nachhaltig kann auch richtig qualitativ sein. Und wir haben sozusagen, darf man ja den geneigten Hörer auch mal erzählen, weswegen ich dich so als meinen quasi Mitgründer verstehe, ist, ich habe zur Gründung von Digital Compact total oft vor deinem Laden gesessen, auf dieser Bank, mit dir diskutiert, was ich als Geschäftsmodell machen soll. Und wir haben da Apfelsaft aus deinen recycelten Gläsern getrunken. Also mal ein bisschen hier sozusagen schwelgen in Erinnerungen sei mir auch erlaubt. So. Was macht ihr jetzt beide zusammen? Was ist eure neue Firma?
Ja, also wir hatten einen weiteren Ideengeber, der heute nicht dabei ist, der Benjamin. Und der hat eine sehr lange Geschichte und Erfahrung im Bereich nachhaltiger Möbel etc., also vom Importieren über das Verkaufen im Einzelhandel, Großhandel, als auch als Vertriebler letztlich. Und der war sehr viel auf Messen unterwegs, so wie Andreas halt auch. Und dann hat bei diesen großen physikalischen Messen, nenne ich sie mal, ja, auf denen man diese Produkte, Interior- und Lifestyle-Produkte finden kann, gemerkt, dass es halt auf der einen Seite einen wachsenden Markt gibt, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Also die Kunden fragen danach, wie werden Sachen hergestellt, wo kommen sie her, aus was sind sie produziert, ja. Und hat dann gemerkt, Mensch, so eine große Messe, da fahren alle hin, da werden Tonnen an Sachen hingeschleppt. Das sind nicht nur die Produkte, das sind die Teppiche, das sind die Einrichtungen der Messestände etc. Und nach 5 Tagen fährt ein großer Bagger durch die Lagerhalle, schiebt alles zusammen und das kommt in die Müllverbrennungsanlage. Und das war so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass er da selber ausgestellt hat und auch gemerkt hat, wie wahnsinnig teuer das ist. Also die Ausstellung in so einer international funktionierenden physikalischen Messe, da ist man mit mehreren 1.000 Euro für einen ganz kleinen 9 Quadratmeter Stand schon dabei. Da hat er überlegt, Mensch, irgendwie müsste es eine andere Idee dazu geben und kam auf uns beide zu. Und was wir machen, ist ein B2B, also für Fachkunden, eine Online-Plattform. Das heißt, die Umsetzung war ursprünglich gedacht, diese physikalische Messe in den digitalen Raum zu versetzen. Das heißt, Produktpräsentation und Produkte finden auf einer Plattform. Ein Online-Tool für Fachkunden, die sich mit, wir sind da sehr in der Nische, nachhaltigen Produkten im Interior- und Lifestyle-Bereich auseinandersetzen wollen. Und angefangen als Ersatz haben wir sind ja ganz schnell reagierend auf die Bedürfnisse unseres Marktes. Da haben wir gemerkt, okay, das ist ein bisschen mehr. Ja, wir können hier nicht nur mit den Messen konkurrieren, weil da gibt es auch andere Dinge. Wir sind für viele der Türöffner, und zwar für die, die sich diesen Stand nicht leisten können. Und wir sind auf der anderen Seite, oder noch nicht leisten können, Startups, sehr innovative Gründer, Mitglieder aus Schwellenländern. Wie soll derjenige da nach Paris oder nach Frankfurt kommen? Ja? Wer soll das alles bezahlen? Das geht digital einfach viel einfacher. Ja? Global Village. Und zum anderen sind wir aber auch ein Add-on. Und zwar ein sehr smartes Add-on für die, die auf den Messen schon vertreten sind. Eine Messe sind 5 Tage, 2-mal im Jahr. Und was mache ich an den 355 restlichen Tagen? Wo präsentiere ich dann? Das kann man alles bei uns machen.
Klingt ein bisschen eigentlich wie Beginn von so einem Joke, ne? Kommen Therapeut, ein Händler und ein Großhändler in eine Bar. So.
Genau. Und wir haben dann 2 Becher Milch bestellt und am Ende haben wir ein ganz tolles Produkt da entworfen, mit dem, wenn wir zurückkommen auf das Thema Nachhaltigkeit, wir Wege eröffnet haben für die, bei denen wir denken, die brauchen die Unterstützung. Wir sind nicht nur karitativ, aber wir haben es in jedem einzelnen Schritt unseres Produkts, wir werden da schön drüber reden, wird klar und wird bewusst, warum wir Dinge auf welche Art machen und versuchen da auch klar eine Vorreiterrolle. Wir sind die Ersten, die das so machen. Ja, wir sind in der Nische. Wir sind mit allem, was wir tun, stehen wir genau dahinter.
Okay, du sagst, also fassen wir mal ganz vielleicht zusammen. Also Modell ist, richtet sich eher an Businesskunden. Also ihr seid jetzt nicht irgendwie eine Plattform, wo jetzt Privatmenschen hingehen können und können sich irgendwie ihre Badezimmereinrichtung aussuchen, sondern ihr richtet euch an quasi, also ein Business zu einem anderen Business.
Wir sind rein für Fachpublikum. Das ist bewusst, weil wir sind kein Store. Ja, wir sind kein Online-Store, wo man irgendwie Produkte finden kann und dann kaufen kann oder sowas. Wir sind die alte Definition eines Marktplatzes. Ja, Marketplace heutzutage, da denkt man an andere Dinge, da denkt man an Amazon, Alibaba, Etsy meinetwegen für manche Produkte. Und wir gewährleisten keinen Handel, keinen Versand. Das machen wir nicht. Wir sind aber der alte Markt, so wie er früher mal war. Ein Markt ist ein Platz in einer Stadt, in einem Raum, Global Village. Da kommt einer hin, präsentiert seine Ware und ein anderer kommt hin und findet diese Ware. Und wir sprechen, und meinetwegen nimmt man da eine Standgebühr, aber man nimmt keine Kommission, man nimmt keine Provision. Diese ganze Monetarisierung der Marketplaces, die es bei den Großen gibt, das machen wir alles nicht. Sondern wir stellen die Plattform dar. Wir wollen die Community erstellen, damit dort die Leute sich miteinander austauschen können und ihre Produkte finden können. Das Ganze aber, Eingangsfrage, nur für ein Fachpublikum, weil wir mit größeren Dimensionen unsere Kunden, unsere Aussteller halt ansprechen wollen. Ne? Das ist etwas größere Mengen sind, größere Margen.
Hast du mal ein Beispiel, Andreas, wie das so abläuft? Wer stellt bei euch aus und was hat der dann für Käufer bei euch?
Ja, es stellen verschiedene Firmen schon aus bei uns, ja, aus der ganzen Welt, die da mitmachen. Da sind ein paar Designträger auch dabei, die mitmachen. Ein paar, würde ich sagen, die kennt man schon. Also Carrie zum Beispiel sind tolle Glasflaschen. Die gibt's aber schon im stationären Handel zu kaufen. Das wäre jetzt nichts Neues. Wir haben aber auch richtig schöne Metallstühle da mit drin und andere Sachen, wo man sagt, die kennt man noch nicht. Die hat man noch nicht gesehen. So, die haben es aber auch noch nicht nach Europa geschafft zum Beispiel. Und die Sachen, die sind einfach in der Website drin.
Hm. Wer kauft die dann bei euch? Also die stellen jetzt bei euch aus, Metallstühle. Wer wäre dann so der typische Kunde, den ihr quasi auf der anderen Marktplatzseite anziehen müsst?
Wir haben zwei große Gruppen. Das eine sind die Aussteller bei uns, das sind Hersteller, Produzenten von Produkten. Das sind auch die Großhändler als Zwischenhandel. Und auf der anderen Seite sind die Besucher. Das sind für uns Einzelhändler, die Produkte quasi verkaufen wollen. Oder auch Projektentwickler. Wenn ich jetzt ein Hotel einrichte, zum Beispiel nachhaltig, dann brauche ich auch Produkte. Das sind für uns quasi die klassischen Kunden auf der Besucherseite. Bei uns geht es darum, als Hersteller stelle ich ein Produkt ein in die Datenbank und ich kann als Hersteller ganz genau entscheiden, in welchen Ländern will ich welche Zielgruppen erreichen. Also ich kann sagen, für mein Produkt suche ich jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz einen Importeur, der das Produkt importiert und dann im Einzelhandel weiterverteilt. Oder ich spreche mit dem Produkt direkt den Einzelhandel an zum Beispiel. Großhändler, die dazwischen sitzen, die können sich mit Produkten verbinden, die eingestellt sind und quasi auch die Produkte dann in diesen Ländern übernehmen. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber es geht im Grunde darum, dass wenn ich ein Produkt aus Deutschland sehe, dann will ich quasi den lokalen Ansprechpartner da sehen und nicht den Hersteller und kann den dann kontaktieren, um die Produkte zu beziehen.
Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Distributoren oder Handelsagenten den jeweiligen Markt halt auch kennen. Also nochmal das Beispiel. Wir haben eine wundervolle Luxus-Schmuckmarke aus Südafrika, Bijoulik. Ganz wunderschöne Ohrringe. Jetzt stellen wir uns mal vor, die möchte jetzt auch nach Europa expandieren. Jetzt hat die natürlich einen Online-Store, das geht schon, aber sie möchte im B2B-Bereich das machen. Dann ist es für sie wichtig, jemanden zu haben, der sich mit dem deutschen Markt, englischen Markt etc. auskennt. Und genauso auch andersrum. Wir wissen, dass Warenströme sich mit der Zeit auch durchaus von Europa nach Afrika bewegen. Und wie ist das denn, wenn ich jetzt hier die tollen Glasflaschen von Carry Bottle herstelle und gleichzeitig irgendwie das Ganze jetzt auch nach Afrika verkaufen möchte? Also we don't cut out the middleman. Ja, also wir lassen diese Möglichkeit des Zwischenhandels explizit zu, ja, und auch die Verknüpfung zwischen Produkt und Distributor auf der Plattform, weil wir an diesen Bereich gedacht haben. Und das ist ein Key-Feature, warum es halt um den Fachbesucher geht. Ja, das würde ja keinen Endkunden irgendwie interessieren, dass da noch einer dazwischen geschaltet ist oder nicht.
Und wie ist das Finanzierungsmodell? Also wenn ich jetzt so eine Carry Bottle bin, was zahle ich euch wofür?
Du bezahlst einen jährlichen Beitrag. Damit bist du bei uns auf der Plattform. Du kannst dich präsentieren, deine Marke, deine Heritage, das ganze Storytelling, sehr wichtig im nachhaltigen Bereich. Ja. Du kannst deine Produkte präsentieren und wirst dann gleichzeitig dort von, und jetzt zu der, das war eine Frage vorhin, wir haben Kunden aus dem Einzelhandel, wir haben Online-Stores, die bei uns mittlerweile suchen. Du wirst dann gefunden, deine Produkte können gefunden werden mit ganz tollen Kniffen, was die Search Engine angeht. Da kann Andreas sehr gerne noch was erzählen. Und gleichzeitig featuren wir das Ganze dann halt auch noch auf den Kanälen Instagram, Facebook. Wir versuchen damit halt, wie alle anderen auch, natürlich mit einem Miteinander halt eine Vergrößerung der Audience letztlich zu schaffen und eine Bekanntheit auch für deine Produkte.
Na, dann machen wir das Säckchen auf hier, die Kugel, die Kristallkugel. Was macht ihr sozusagen Features, die Dino gerade gerissen hat? Was kann man bei euch noch einbuchen, sag ich mal?
Ja, das ist alles mit drin. Also, aber hier komme ich drauf zu. Wir haben, wo wir drüber gesprochen haben, ob wir das machen wollen, also ob wir das hinkriegen, das, was auf einer Messe passiert, online abzubilden. Ja, da haben Benjamin und ich ganz viel drüber gesprochen, mit den Erfahrungen, mit den Kontakten, auch mit den Kunden haben wir gesprochen, was da wichtig ist. Und Da war ganz schnell klar, dass wenn wir ein Produkt haben in unserer Datenbank, dann wird das von ganz verschiedenen Seiten angeguckt. Also es guckt ein Einzelhändler an, es guckt ein Importeur an, es guckt ein anderer Hersteller an. Und da ist wichtig, oder war uns wichtig, dass wenn wir das auch noch über die ganzen Länder betrachten, also kommt er aus Italien, kommt er aus Südafrika und wo entstehen da diese ganzen Kriterien? Da haben wir eine Technologie entwickelt, die eine Produktkuration macht, also eine digitale Produktkuration. Je nachdem, wer auf unseren Katalog guckt, der kriegt die Produkte anders sortiert, also für dich speziell sortiert. Und das hat mit Ländern zu tun, mit der Sprache. Das hat damit zu tun, was man vorher schon alles angeguckt hat, was man auch geliked hat als Produkt oder was man auch im Warenkorb gesammelt hat, oder nicht im Warenkorb, in so einer Merkliste gesammelt hat. Und daraus entsteht eine digitale Produktkuration, die wir Selma genannt haben. Okay. Ja, also weil wir sehen es so, wir sind ein Online-Portal. Selma ist quasi ein Mitarbeiter bei uns, der für dich Produkte sortiert und für dich den Katalog präsentiert.
Habt ihr auch eine Louise?
Noch nicht.
Aber das Spannende dabei ist jetzt, während wir unter anderem auf der Suche nach möglichen Ausstellern genauso über die Messen gegangen sind, in den großen, bekannten physikalischen Messen dieses Landes und auch in Europa, da machst du Meilen. Also da läufst du. Da nimmst du am besten Laufschuhe und gehst durch die Messehallen und suchst die Nadel im Heuhaufen. Das sind nicht so viele, die für uns in Frage kommen. Wir wollen eben nicht die Massenproduktion aus irgendwo, sondern wir wollen das spezielle Produkt. So, wenn ich jetzt durch so eine Lagerhalle laufe, dann habe ich vielleicht vorne zufällig den einen, der mich interessiert, und dann muss ich in die Tiefe rein, zweiter Stock, dritter Stock, vierter Stock, hinten, links, rechts. Und unsere Search Engine, dieses Kuratierte, was Andreas gerade meinte, führt letztlich dazu, dass diese digitale Markthalle, die man sich jetzt vorstellen muss, nach deinen Bedürfnissen sortiert ist und mit jedem deiner weiteren Suchen genau das lernt. Das heißt, du kannst immer in die Tiefe gehen, aber du hast vorne von vornherein das, was der Algorithmus mit der Zeit über dich gelernt hat und denkt, das ist das, was dir jetzt für deinem Laden helfen könnte, etc. Das nimmt dann früher oder später auch Trends auf, also was ist in dem Land, was geht gerade. Und das ist für den kleineren Einzelhandel ein Megatool. Ja, weil jetzt kann ich immer gucken, also ich habe hier Einrichtung Meier und mal gucken, was Einrichtung Müller nebenan so hat. Oh, das muss ich jetzt auch machen. Aber wenn ich derjenige bin, der es ein bisschen schneller weiß, dann kommen die Kunden zu mir.
Ist eigentlich ein bisschen lustig, dass derjenige, der sich früher bei Google geärgert hat, weil er seine sozusagen individuellen Produkte da immer Probleme hatte, oben zu halten, jetzt selber, du baust jetzt quasi selber einen Mini-Google auf deiner Plattform, könnte man ja fast sagen, ne? Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Compact. Der Countdown zur Demexco läuft und bestimmt plant ihr alle schon fleißig eure 2 Messetage. Und ich habe mich mal ein bisschen umgehört, welche Themen in diesem Jahr besonders spannend sind. Und das Thema Kanäle und Plattform kommt eigentlich nie aus der Mode. Und ganz besondere Beachtung findet dieser Tage nämlich das Thema WhatsApp und Co. Speziell seit Mark Zuckerberg ja auf der F8 angekündigt hat, The Future is Private, und damit eigentlich eine klare Richtung vorgibt. Der 1:1-Chat über Messenger ist die Zukunft. Wenn ihr wissen wollt, wie genau ihr als Unternehmen WhatsApp und Co. auch nach dem Newsletter-Verbot ab dem 7. Dezember, by the way, nutzen könnt, dann solltet ihr das Expertenteam von Messenger People treffen. Die sind auch auf der Demexco und am besten verabredet ihr dort einen Termin mit den Jungs und Mädels. Oder, auch ein ganz cooles Angebot, Messenger People bietet exklusive, kostenlose 10-Minuten-Vorträge am Stand zu jeder vollen Stunde und das an beiden Messetagen. Ganz unverbindlich erhaltet ihr also in 10 Minuten geballtes Wissen zu Best Cases aus verschiedenen Branchen, speziellen Themen, wie etwa der WhatsApp Business API oder wie man ganz einfach einen Chatbot selbst baut. So, all diese tollen Angebote zur Demexco findet ihr unter messengerpeople.com/demexco und das gesamte Programm ist dort auch aufzufinden. Ihr könnt ganz einfach einen Termin machen mit Matthias, Diana oder einem der weiteren 13 Messenger-Experten. Also, wenn ihr auf der Demexco euch mit diesem Thema auseinandersetzen wollt, die Go-To-Adresse messengerpeople.com/demexco. Wenn euch das zu schnell ging, findet ihr das Ganze wie immer auch in unseren Shownotes und auf digitalkompakt.de/sponsoren. Da steht alles noch einmal zusammengefasst.
Ja, so eine Art. Also du würdest einen ganz enormen Zeitaufwand haben, die Produkte, die wir hoffen, irgendwann drin zu haben, bei Google zu finden, wenn du die überhaupt findest. Und das soll MTM Fair halt abnehmen, dass die Produkte bei uns im Katalog sind, dass Selma die Produkte, sofern Selma meint, die interessieren dich, auch nach vorne sortiert, dann findest du die auch, ja.
Wir haben ja aber noch einen Unterschied. Und zwar ist es so, dass die Monetarisierung bei diesen dir von der genannten Suchmaschine da durchaus auch so passiert, dass man halt bezahlt, um dann dahin zu kommen und auch wenn das nicht ganz erzählt ist, man kann aber Werbung innerhalb der ganzen Sache schalten. Und bei uns geht es wirklich um den Teil, was hast du gesucht, was sind die Trends? Und nochmal zurück zum Thema Nachhaltigkeit. Die Daten sind bei uns, bleiben bei uns. Wir verkaufen das nicht an Dritte. Du hast deine Gebühr ja schon bezahlt. Mhm. Ja, du hattest gefragt, was kostet das? Man zahlt eine jährliche Gebühr und damit hat man den Service. Und da ist der Service drin. Und da kommt nichts anderes.
Wenn ich jetzt kommen würde und würde sagen, ich mache hier irgendwie aus Hölzchen irgendwie schöne, weiß ich nicht, Wandteppiche oder sowas und wäre bereit, euch irgendwie x Euro zu geben, dass ich in der Suche nach oben komme, das Geld würdet ihr von mir nicht nehmen?
Nee, das muss dann Selma entscheiden, weil das ist abhängig davon, wer guckt sich den Katalog jetzt an. Also was ist das für ein Mensch? Aus welchem Land kommt der? Was hat der für eine Rolle bei uns in der Anwendung? Und darf der das sehen? Kann der das sehen? Kann das für den interessant sein oder nicht?
Spiel's eins weiter. Nachhaltigkeit, der Einstieg. Das hat viel mit einer, da muss man authentisch bleiben. Wenn ich jetzt meinem auch zahlenden Besucher sage, ich verkaufe dir hier ein Suchergebnis, das ist für dich, das ist tailored, das ist das, was du hier so brauchst, dann muss das auch so bleiben. Wenn ich jetzt von der ausstellenden Seite Geld nehme und das Produkt jetzt präsentiere, dann ist das nicht mehr tailored, dann ist das einfach nur verkauft. Und das verändert das Suchergebnis für den Besucher auf unserer Messe. Den nehmen wir aber sehr ernst. Der ist sehr wichtig und der braucht ein richtiges Ergebnis und das so unverwaschen wie möglich. Und der nächste Punkt ist, wenn ich jetzt da den Teppich aus was auch immer da reinbringen würde und der sucht danach gar nicht, dann wundert er sich, was soll denn das? Und das macht auch sein Suchgefühl, ja, nicht mehr authentisch genug.
Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ihr da nicht ein bisschen zu selbstkritisch seid. Also ich meine, es ist ja gelerntes Verhalten, dass wenn ich in der Suche mich bewege, dass es dann auch Leute gibt, die irgendwie bereit sind, gegen Geld quasi da Sichtbarkeit zu erlangen. Und du kannst ja einstellen, also du kannst ja zum Beispiel sagen, der muss irgendwie eine Fokussierung angeben. Also kann man ja auch mal gleich drüber diskutieren, ob die Leute, die Händler, die ich mir so vorstelle, überhaupt sowas machen. Aber könntest du doch, glaube ich, schon steuern. Also meint ihr nicht, ihr seid da ein bisschen selbstkritisch?
Ja, wir haben das, ich muss da ein bisschen einhaken, wir haben das vorgesehen für ergänzende Services auf jeden Fall. Also wenn man jetzt, wir sagen, wir sind quasi eine Plattform für die Präsentation und für die Verbindung von Herstellern und Einzelhändlern und so weiter, dann gibt es immer noch einen, der den Transport organisiert, der den Transport versichert zum Beispiel. Und das sind Leistungen, die wir dann irgendwann auch mal vielleicht anbieten wollen. Und das sind Sachen, die man dann per Werbung buchen kann, ja. Die reine Connection zwischen dem Produkt, dem Distributor und dem Einzelhandel dazwischen, das soll quasi die Anwendung steuern. Die muss jetzt in der Phase kennenlernen, welche Produkte sind interessant für die jeweiligen Menschen in den jeweiligen Ländern. Und daraus dann auch eine Empfehlung zu geben. Also was müssen wir machen? Oder wo müssen wir hin? Wo müssen wir Produkte herholen und so weiter?
Ganz wichtig. Also wir haben nichts dagegen, damit Geld zu verdienen. Ja, im Gegenteil. Aber es ist so von der Idee her, dass der eine Teil authentisch bleiben soll und der andere Teil, so wie Andreas gerade schon gesagt hat, es natürlich viele Möglichkeiten gibt, bei denen ein Hersteller, Aussteller, Distributor etc. sagen kann, ich möchte an der und der Stelle irgendwo mit genannt werden. Und das sind natürlich dann, es kann in den Social Media Kanälen sein, es kann in der weiteren Wertschöpfungskette, wir haben da noch ein paar Sachen in petto, an denen wir arbeiten, aber wo das halt noch dann von Relevanz werden kann. Und wie gesagt, weitere Services. Also desto besser die Community funktioniert. Also alles das, was auf dem Gang einer Messe passiert, jede zufällige Anbahnung, jedes Gespräch, ach, Sie interessieren sich auch hierfür, was machen Sie? Ja, ich habe das und das. Ach, ich mache das. Diesen Teil, eine Lebendigkeit reinzubekommen, das ist jetzt der nächste große Schritt, an dem wir sind, um zu sehen, dass das nämlich genauso passiert und dass das auch stattfindet und es aus der Produktschau und dem Produktefinden halt noch einen Mehrwert gibt.
Aber müsstet ihr da nicht eigentlich auch langsam dazu übergehen, dass ihr so eine Art LinkedIn-mäßige Funktionalität macht, dass sich auch zum Beispiel den Käufern ein Profil anlegen kann und dass die Aussteller quasi auch die Käufer ansprechen können?
Das können die.
Geht schon.
Ja, das können die jetzt schon. Es gibt so eine About Us-Seite, wo die sich präsentieren können. Und wenn ich einen Hersteller kontaktiere, dann ist das auch verlinkt und so weiter. Das, was Dino meinte, ist das, was man online machen kann, eben auch mit Selma, mit der Technologie, die dir eine Messehalle für dich sortiert. Wollen wir noch ein anderes Problem lösen, das ist die Sprache. Ja, wenn man, das, was du vorhin gesagt hast, wenn ich irgendwo ein Hersteller bin und habe meine Produkte und ich spreche jetzt vielleicht jetzt nicht Englisch, weil ich jetzt Französisch spreche, so, und dann mache ich meine Seite auf Französisch. Die würde man gar nicht finden, weil man nicht Französisch sucht. Ja. Und das soll MTM Fair halt auch lösen, dass wir diese Sprachbarriere abschalten. Ne? Einmal in der Produktpräsentation und später auch in der Kommunikation.
Und wie macht ihr das?
Ja, es gibt mittlerweile Technologie, die man einsetzen kann dafür, die ziemlich gut übersetzt. Und da sind wir dabei, das einzubinden.
Okay. Hangeln wir uns mal ein bisschen rein, euer Geschäftsmodell. Als erstes muss man, glaube ich, auch mal drüber diskutieren, haben wir noch gar nicht. Erster Exkurs mal, warum MTM Fair? Wofür steht das? Also MTM?
Das kommt ursprünglich von Meet the Makers. Ja, weil das war die ursprüngliche Idee, hey, man muss doch den Hersteller kennenlernen etc. Und wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass Meet the Makers weltweit doch schon von mehreren irgendwie genutzt wurde, dieser Slogan, und auch immer wieder mitgenutzt wird. Und so sind wir dann hinterher auf die verkürzte Fassung gekommen, der MTM Fair. Und fair natürlich so ein bisschen dieses Wortspiel, dass es einmal das Faire ist und aber auch die Ausstellung, die Messe.
Ach, das ist ja charmant. Das letzte ist mir noch gar nicht aufgefallen. Mensch, wieder was gelernt. Aber okay, da müssen wir mal reingehen. Was sind denn eure Maker? Also was, ich glaube, das ist vielleicht sogar auf einem Meta-Level. Was bedeutet für euch eigentlich Nachhaltigkeit?
Wir nehmen nur Produkte, die mindestens ein Kriterium aus unserem Nachhaltigkeitskatalog entsprechen. Da sind zum Beispiel Plastiksachen, wenn es nachhaltig ist, ist okay, wenn es nicht nachhaltig ist und so weiter. Also haben wir verschiedene Kriterien. Kannst du vielleicht was zu sagen? Soll ich was dazu sagen? Okay, zum Beispiel das, was du zu Hause hast, das Glas, ja, das ist 100% Altglas. Das funktioniert so, wenn ich so ein Glas einfach runterschmeiße, alles schön auffege, ja, und das einschmelze, kann ich wieder so ein Glas draus machen. Macht man aber nicht, weil das Glas dann immer so einen Stich bekommt. Ja, die Gläser, die du zu Hause hast, die haben so einen leichten grünen Stich. Und das macht man nicht, deswegen wird immer neues Glas produziert für diese Trinkbecher. Das ist nicht nachhaltig, ja, weil ein Glas, was quasi recycelt wurde und was 100% Altglas ist, das könnte man wieder hinschmeißen, wieder genau das gleiche Glas draus machen, ohne Ressourcen wieder mit reinzunehmen. Und da haben wir schon ganz viele Kriterien, also ressourcenschonend. Wir wollen möglichst lokale Produkte anbieten. Ja.
Es geht um fair und sozial, es geht um die Herstellungsmethoden, Women Empowerment. Wir haben, also bei unseren bisherigen Anbietern sind wir bei 60-65% von Frauen geführte Unternehmen. Wir haben mehrere Projekte. Wir haben eine ganz tolle Firma, Mifuku, die machen aus Kunststoffresten, machen die ganz wundervolle, schöne Taschen. Die werden wiederum in Kenia produziert, dort natürlich auch mit dem Fairtrade-Siegel. Und das ist wieder eine von Frauen geführte Firma, die international agiert, gleichzeitig das Ganze aber in so Projekten macht, dass dort vor Ort unter guten Bedingungen gearbeitet wird. Wir haben nichts gegen Siegel, aber man muss kein Siegel haben. Also die Idee ist folgende. Ich habe doch am Anfang gesagt, also ja, jeder Einzelne ist für sich verantwortlich, wie er was macht. Und wir glauben an jeden einzelnen Schritt und wir glauben an die Kraft der vielen kleinen Schritte. Das heißt, wenn ich jetzt eine Firma habe und ich versuche, die mit einem nachhaltigen Gedanken, mit einem fairen sozialen Gedanken, mit ressourcenschonender Herstellung etc. hinzustellen und ich mache ein schönes Produkt, tolles Produkt, designmäßig ansprechen, das möchte ich auf dem Weltmarkt verkaufen oder in einem anderen, weiteren Markt verkaufen. Ich habe aber noch nicht die Zertifizierung. Ja, dann darfst du natürlich bei uns das Zeug verkaufen. Du musst halt sagen, wie du es gemacht hast und du stehst dafür ein und wir werden es so gut wie es geht prüfen. Ja, wir können nicht zu einen hinfahren, das ist klar. Und wenn du mit der Zeit besser wirst und du kannst dir die Zertifizierung leisten, die ist ja nicht ganz umsonst, dann darfst du die auch gerne machen. Aber die Tür ist erstmal auf.
Wenn Adidas einen Turnschuh herstellt, der aus irgendwie recycelten PET-Flaschen gemacht ist, dürfen die bei euch verkaufen? Oder wenn Faber-Castell aus irgendwie, weiß ich nicht, ehemaligen Flugzeugtassen einen neuen Bleistift herstellt, dürften die bei euch verkaufen?
Das Produkt, ja. Theoretisch?
Ja, theoretisch schon. Jetzt ist so, we don't do fashion. Yet. Ja, Spaß. Aber wir sind ja wirklich beim Interior- und Lifestyle-Produkten. Jetzt ein Turnschuh geht so an die Grenze des Lifestyles und Grenze der Fashion. Und der Turnschuh, den Sie da beschrieben haben, da ist dann die Frage, ein bisschen müsste man genauer gehen, was für ein Leim, wo wird er denn jetzt hergestellt? Ist das immer noch der Sweatshop in Bangladesch? Also es ist nicht immer so der Punkt, wir schließen uns nicht den Großen, aber ich glaube, wir sind für die Großen jetzt auch nicht der interessante Absatzmarkt. Und bei Faber-Castell würde ich ganz spannend finden, wenn die ein tolles anderes Produkt haben. Ja klar, natürlich.
Ich habe nämlich mal Bleistift, das war nicht Faber-Castell, aber ich habe mal Bleistift gehabt, da stand drauf, this pen was made by a cup, ja, oder out of a cup. Nein, aber ich meine, wie kontrolliert ihr das denn? Also ihr habt doch, glaube ich, gar nicht die Ressourcen, gerade wenn ihr weltweit sourced, könnt ihr doch gar nicht hingehen und die alle angucken und sagen, das will ich jetzt aber mal genauer wissen. Also wie schaut ihr unter die Haube, ob die doch wirklich das einhalten, was sie sagen?
Also bei der Registrierung gibt schon den Punkt, wenn ich mich als Aussteller registriere, muss ich mich quasi committen, dass ich Produkte nur zu diesen Nachhaltigkeitskriterien herstelle, oder mindestens zu diesen Nachhaltigkeitskriterien herstelle. Wenn du dann einen Plan gebucht hast und Produkte einstellst, dann ist immer, dass du auch Nachhaltigkeitskriterium als Tag zu deinem Produkt definieren musst. Also was trifft da am meisten zu? Und jedes Produkt momentan wird von uns reviewed. Also wir gucken quasi jedes Produkt auch an, gucken die Fotos an, gucken die Beschreibungstexte und dann werden auch Produkte abgelehnt, die einfach nicht passen.
Woher weißt du, dass jetzt irgendwie das Foto von so einem schönen Tisch, der aus so einem runden Eichenholz gemacht ist, dass das vielleicht irgendwie so eine Asiabude ist, die das irgendwie in Masse macht und dafür irgendwie Regenwälder abholzt, versus ist es irgendwie jemand, der das nachhaltig macht? Wie kriegt ihr das an Fotos raus?
Bisher haben wir es schon so gemacht, dass du guckst dir die Brand oder der Hersteller, muss sich erstmal, meldet sich ja an. Dann läuft er diesen Anmeldeprozess einmal durch. Und dann ist es schon so, dass es ja jeden irgendwie auch gibt. Also der hat dann meinetwegen einen Instagram-Account, der hat eine Facebook-Seite, der hat eine Homepage. Es ist digital. Das sind ja Firmen, die möchten was im digitalen Markt verkaufen. Das heißt, ein bisschen digital sind die schon. Und da kann man schon ein bisschen nachgucken, wie ist das Ganze. Selbstverständlich können wir keine komplette Zertifizierungsprüfung machen, wie zum Beispiel die Fairtrade oder so, ja. Aber das machen die auch nicht mal in einem, sondern die kommen dann 3-4 Tage vorbei mit einem Team von 3 Leuten, lassen sich das bezahlen. Wir sind schon auf dem Agreement, du musst es versprechen, das ist der eine Teil und dann bist du erstmal drin. Und mit der Zeit wird sich bei den einzelnen Produkten dann, wenn sich mal einer da durchmogelt, auch zeigen, dass das halt nicht trägt und dann ist der wieder raus. Wir haben das in den AGBs drin, du bestätigst das, dass du dazu mitmachst und gegen Betrug, wer ist gegen Betrug gefeit? Also wenn mich jetzt einer mit Falschgeld bezahlt beim Bäcker, ja, dann habe ich Pech gehabt.
Ja, okay, aber man merkt schon, ne, wenn ihr sozusagen Erfolg aufnehmt, wird das natürlich immer tougher. Dann könnt ihr ja einfach nicht mehr hingehen und alle kontrollieren. Ja. Aber wir wollen ja auch mal die Kirche im Dorf lassen, weil Greenwashing ist ja sonst so ein Thema, was eigentlich ganz viele beschäftigt. Ne? Also wäre so eine der ersten Sachen, an die ich denken würde, wenn ich bei euch auf der Plattform bin, kann ich mich wirklich sicher fühlen, dass das wirklich nachhaltige Produkte sind. Habt ihr da schon mal euch mal mit auseinandergesetzt, ob es so Patterns gibt zum Beispiel, anhand derer man das erkennen kann?
Naja, Greenwashing ist ein Thema. Bei den Herstellern, die wir jetzt ansprechen, ist so, dass wir die immer, das sind alles kleine Firmen und die haben quasi alle auch eine Website, die man kontrollieren kann und nachgucken kann. Das ist auch primär so die Zielgruppe, die wir ansprechen. Und da ist Greenwashing noch nicht so ein Thema, weil das sind ganz viele Startups, die einfach auch in der Form sich so eine normale, traditionelle Messe gar nicht leisten können. Und die pochen dann halt auf MPM Fair, um dabei zu sein. Und dann, da geht's noch nicht um Greenwashing.
Sind das aber für euch Kunden, die trotzdem attraktiv sind? Also wenn die sich eine Messe noch nicht leisten können, macht ihr mit denen trotzdem genug Umsatz?
Definitiv. Definitiv, weil das ist ein, nochmal zurück zu der Sache, die es geht um mehrere tausend Euro, die ein Messestand kostet. Jetzt nehme ich mal ein kleineres Produkt, bei dem ich große Mengen verkaufen muss. Ich nehme also eine wunderschöne, handgeschöpfte Papeterie aus Dänemark, ja, in Kopenhagen. Ganz tolle Sache. Also haben wir noch nicht. Wer von da kommt, darf sich gerne bewerben, kann sofort kommen. Handgeschöpftes Papier aus Kopenhagen. Und diese Papeterie, die habe ich jetzt in einer Messe da in Hamburg gesehen und dann zahlen die da, was weiß ich, ein paar tausend Euro. Die müssen da hinkommen, die müssen da hinfliegen, die müssen das Hotel zahlen, die müssen Essen zahlen. Wie viele Postkarten und Briefpapier muss ich denn bitte innerhalb von diesen 3 Tagen verkaufen, um einen Gegenwert von knapp 5.000 Euro, den nur für diese eine Messerepräsentanz da jetzt notwendig war, in Summe wieder drin zu haben? Also da gibt es ganz viele wunderschöne Produkte, die, wenn sie anders präsentiert werden, nämlich kleiner präsentiert werden oder bei uns präsentiert werden, einen enormen Hebel gewinnen können. Und das nächste ist, dass es auf diesen großen Messen gibt es immer tolle Programme, sind halb staatlich, halb NGOs, wo afrikanische Länder sich zusammengestellt haben und da ihre Designer, ihre innovativen Produkte präsentieren. Die werden also in so einem staatlichen Programm, werden die mitgenommen und dürfen 3 Jahre lang durch Europa tingeln und präsentieren alles. Und nach 3 Jahren oder 4 Jahren fallen die aus dem Programm wieder raus, weil es ist limitiert, das geht ja nicht ewig. Und entweder haben die es geschafft oder nicht. Und
ist ja auch ganz gesund.
Das ist ganz gesund. Der Punkt ist, dass zum Teil nicht das Fischen beigebracht wurde, sondern der Fisch auf den Tisch gelegt wird. Sprich, die Messe ist da, du darfst da hinfahren, das war's. Aber es wird nicht immer so nachhaltig gedacht, wie bringe ich den Firmen selber die Beständigkeit bei, auf diesem internationalen Markt da auch kompetitiv zu sein. Und das davor und das danach von immer noch den gleichen innovativen, toll hergestellten Produkten. Das können wir auf jeden Fall abbilden und mitnehmen. Das lohnt sich für uns auf jeden Fall. Und wir sind mit einzelnen dieser Organisationen auch in Verhandlungen, dass wir also begleitend, wie gesagt, als Add-on zu den physikalischen Messen natürlich auch die Plattform darstellen könnten.
Könnt ihr mal sagen, was ihr an so einer Marke verdient? Also wenn jetzt irgendwie dein Papeteriehersteller aus Dänemark kommt und schaltet bei euch 1 Jahr lang quasi so eine Mitgliedschaft für sich frei, was verdient ihr an dem?
Ja, wir haben momentan, liegt so die Basis bei 200 Euro pro Jahr. Das sind aber immer noch Early-Bird-Preise. Also wir sind immer noch dabei, Features zu entwickeln. Und wir sagen, bis wir so ein gewisses Wachstum erreicht haben, wollen wir das halten mit den Early-Bird-Preisen. 200 Euro gilt für Deutschland. Ja. Wir haben ganz viele Länder, da gibt es einen Bruttoinlandspreisindex für weltweit, wo man sagen kann, im Vergleich zu Deutschland, wo liegt das? Und dann, das geht dann runter, glaube ich, bis auf die Hälfte.
Also die Nachhaltigkeit.
Das finde ich ja wieder geil, dass ihr sozusagen das Verhältnis guckt.
Wie kriegen wir den Hebel hin? Ne? Da haben wir gesagt, okay, also Deutschland ist 100%, Schweiz ist 100%. Das ist, was die Kaufkraft anhand des Bruttoinlandsproduktes pro einzelnen Einwohner angeht, haben wir die auf 100 gesetzt und haben dann runtergestaffelt bis auf 50% dessen, was man bei uns zahlen müsste. Das heißt, wenn ich aus Malawi komme, ein Land mit definitiv deutlich weniger Kaufkraft pro Bürger, dann zahle ich nur 50% von diesen 200 Euro und muss also 100 Euro zahlen pro Jahr. Das ist für einen Hersteller aus dem Land noch enorm viel. Wir konnten es nicht komplett in Relation setzen, weil das würde dann wirklich die ganze Schere dieser Welt auf unsere Tasche packen. Ja, das können wir uns nicht leisten. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass die Hersteller, also wir haben einen aus der Schweiz, award-winning, ja, ganz tolles Design, Shibui heißen die, was die gemacht haben. Und die kamen an, haben das gehört und gesagt, du, wir würden euch das Doppelte zahlen. Ja, gar kein Problem. Auch das Doppelte von dem, was jetzt ist, weil wir glauben an die Idee. Und zweitens, wir finden das richtig, dass man die Tür aufmacht für einen faireren Handel. Wir können nicht den Welt Welthandel komplett verändern. Das ist wirklich sehr anmaßend. Da müsste man doch ziemlich manisch sein, ja, um sich das vorzustellen. Aber man kann mit kleinen Schritten zusehen, dass man einen faireren Handel ermöglicht oder erleichtert, ja, unterstützt. Und dafür muss man Türen öffnen. Ganz viele.
Jetzt sind ja 200 Euro pro Kunde und den müsst ihr ja auch aufwendig irgendwie gewinnen. Noch nicht so hoch. Wie wollt ihr denn weiter monetarisieren? Also wenn ihr jetzt sagt, haben wir ja schon ein paar Mal ein bisschen angekratzt, ne? Was geht da noch? Was kann man noch aus denen rausholen?
Also MTM Fair ist erstmal die Basis, die ganzen Produkte reinzubekommen in den Katalog. Und was du auch anfangs schon gesagt hast, wir betreuen jetzt ein reines Fachpublikum, also bis zum Einzelhandel und nicht darüber hinaus. Und wir haben Bestrebungen, auch den Schritt weiter hinaus zu machen. Das sind dann Sachen, wo wir dann schon wieder auch mit Geld verdienen. Aber die Basis, die wir jetzt erstmal entwickeln, ist ein riesen Produktkatalog.
Da bist du aber nebulös geblieben. Was heißt das? Also was wollt ihr noch machen? Ihr wollt an Endkunden auch verkaufen oder was war
da? Zum Beispiel, ja.
Okay. Das könnte für einzelne Aussteller von Relevanz sein, da zusätzlich auch noch in eine Art Store dann reinzukommen. Das wäre die eine, also die Tür zum B2C zu öffnen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, das hatte Andreas vorhin auch schon mal kurz gesagt, es gibt sehr viele mit dem Handel assoziierte Bereiche, an die man, wenn man jetzt eine Tasche aus Afrika kauft, gar nicht so denkt. Das geht vom, wie kommt die Tasche hierher? Das ist das Container-Pooling. Also du kriegst mit deinen Taschen ja niemals einen ganzen Container voll. Also könnte man das zusammenbringen mit mehreren. Das sind solche Dinge, wie mache ich eigentlich eine gute PR? Wie präsentiere ich mich als Marke? Wie mache ich schöne Fotos für die Seite bei uns? PR sieht auch in jedem Land ein bisschen anders aus. Also wenn ich jetzt eine Marke präsentiere hier im westeuropäischen Raum oder Dach, da muss ich Nachhaltigkeit draufschreiben. Dann kommen ganz viele, finden das toll. Und in anderen Ländern geht es mehr über die Kosten oder manche wollen was Regionales haben. Also das ändert sich immer. Und diese begleitenden Dinge, die kann man natürlich als Services dann auch anbieten. Genauso das Ding, das wir mit der Sprache angesprochen haben. Wir arbeiten dran und wir stellen uns dann als sogar in der Kommunikation dann hinterher vor, dass das eine übersetzende Live-Übersetzung letztlich dann darstellt. Und damit sind wir die, wenn das so läuft, das ist ein Mega-Connector. Ja? Da muss man nur 5 große Sprachen auf diesem Planeten haben und hat einen halben Planeten abgedeckt. Ja.
Merkt ihr denn große Varianz in den Märkten? Also kauft Italien jetzt irgendwie nachhaltige Produkte anders ein als Deutschland oder auch auf der Verkäuferseite? Also sind Produkte aus Afrika grob anders als die aus Asien?
Ja, unbedingt. Also du hast in Afrika einen ganz, ganz großen Upcycling-Bereich. Ja? Also nicht das Recycling, sondern das Umbauen einzelner wiederverwerteter Grundstoffe, die dann zu etwas anderem umgebaut werden. Das ist dort ein Trend. Ja? Der ist in Europa, was die Herstellung angeht, weniger stark ausgebreitet. Und das nächste ist eine Sache, die wir halt perspektivisch sehen, ist, dass ich, wie gesagt, auch mit der Zeit andere Warenströme haben werde. Also im Moment gibt es einen Handelskrieg zwischen USA und China, weil die sich über Warenströme aufregen, weil das alles da produziert wird und da gekauft wird. Aber früher oder später ändern sich Märkte. Und das kriegen große Unternehmen mit. Wenn ich jetzt mehr Autos in China verkaufe, ja, verkaufe ich mehr Autos in China und kaufe nicht mehr Sachen von da. Und das Gleiche ist halt auch bei uns, dass ich denke, dass es sehr viel Veränderungen auch in den Schwellenländern gibt. Die heißen nämlich Schwellenländer, weil sie irgendwann auch eine Schwelle überschreiten. Und dann können die auch mehr einkaufen. Und dann wollen die auch Produkte von hier haben. Und dann werden die Schweizer Design-Haushaltswaren auf einmal in Brasilien gekauft. Ja, klar, weil die Leute haben das Geld und wollen das haben.
Mhm. Wie ist denn das bei der Seite, also auf der Seite der Hersteller? Ich stelle mir das ja schwierig vor, dass die sich teilweise die Zeit nehmen, euch als Tool überhaupt zu bedienen. Also wird das angenommen von denen? Funktioniert es, dass sich so jemand auf euch einlässt? Hat er dafür die Kompetenzen, die Zeit und die Ressourcen? Weil wenn ich kleine Händler erlebe, haben die eigentlich mal für nichts Zeit, weil sie gefühlt produzieren müssen und verkaufen. Und meistens haben sie schon Bestandsgeschäft, wo sie verkaufen. Und ihr seid ja quasi ein Investment in spätere Verkäufe.
Ja, man merkt, es wird, also haben wir die Erfahrung gemacht, es wird so das Nötigste gemacht. Ja. Wir sagen dann, hier legt man ein Produkt an, legt man noch ein Produkt an, legt man noch ein Produkt an. Das wird alles gemacht. Wir haben Tools entwickelt, wo man auch ein Produkt kopieren kann, braucht nur noch die Texte austauschen, die Bilder und die ganzen Einstellungen und so weiter bleiben erhalten. Wir gehen irgendwann dazu hin, das wird ein bisschen technisch, unsere ganze Seite hat schon eine API, die man von außen bedienen kann. Und wir werden wahrscheinlich auch irgendwann CSV Upload machen, also wo man quasi seinen kompletten Katalog einfach hochladen kann. Das sind Sachen, die wir uns vorstellen, um es quasi auch größeren Herstellern, die einfach schon so ein Portfolio haben, das einfacher zu machen.
Und das nächste ist, ja, das ist eine Hürde. So. Und ja, da muss man was machen, aber wenn ich jetzt diese Gläser hier jetzt zu Hause herstelle und ich habe das in einer größeren Nummer gemacht und ich möchte die jetzt auf einer Messe in einer Stadt in Deutschland präsentieren, dann muss ich da mir die Papiere runterladen, Zugticket buchen, die Sachen verpacken, dahin fahren. Das ist unheimlich viel Aufwand für ein Geschäft in Zukunft. Ne? Also das ist das Beispiel. Ja. Und ich habe einen enormen Aufwand. Am besten kommuniziere ich das auf Facebook, dass ich jetzt da bin. Und auf Instagram sage ich, dass ich auf der Messe bin und ich schreibe einen Newsletter, ich bin auf der Messe und ihr könnt mich da anfassen und so weiter und reden. Und dann schreibe ich alles dahin und dann mache ich das da, bin auf der Messe und danach habe ich die Arbeit nach den Nachbereitungen der Messe habe ich ja dann genauso. Und natürlich, alle kleinen Händler sagen, ey, keine Zeit, ich muss verkaufen, ich muss im Laden stehen, es geht nicht. Und bei uns ist es so ein bisschen, es ist nicht fire and forget, aber es ist ein Aufwand, den du einmal betreibst, der aber schon ungleich geringer ist, als das, was du bei einer einzelnen physikalischen Messe hast. Wie bei jeder Community, wie bei jedem, der versucht hat, irgendwann mal irgendeinen Instagram-Account zu halten oder mit Facebook sich irgendwas in der Community aufzubauen, du musst täglich ein bisschen da reinstecken. Aber das liegt ja bei jedem Einzelnen, wie er seine Marketingstrategie oder seine Öffentlichkeitsarbeit gestalten möchte. Wenn er sagt, hey, das lohnt sich, ich treffe da ja mit interessierten Einkäufern zusammen, dann kann man das bei uns auf jeden Fall auch machen. Und wir sind die ganze Zeit dabei, hier ein neues Feature, hier eine neue Einstellung, hier was. Also es wird immer spannender. Ja?
So, liebe Hörer, für heute sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn euch das Thema aber noch weiter interessiert, habt ihr die Möglichkeit, euch auf Patreon extra lange Podcasts von uns zu besorgen. Also quasi jeweils einen Director's Cut, der noch einmal 10-20% länger ist und dementsprechend mehr Inhalt bietet. Patreon schreibt sich wieder Patron, nur mit E dazwischen, also Patreon. Und unter patreon.com/dkompakt könnt ihr euch für monatlich ein paar Taler besagte extra lange Podcasts klicken. Dort ist dann übrigens auch keine Werbung enthalten, sondern diese wird ans Ende geschnitten und auch sonst kommt ihr in den Genuss unterschiedlicher Extra-Inhalte wie unser Recherchematerial, die Teilnahme an all unseren Gewinnspielen und. Uns freut es natürlich sehr, wenn wir euch für diese Bonusinhalte begeistern können. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.